Herzlich willkommen bei der FEG Geiss. Mein Name ist Stefan Lanz, ich bin Pfarrer von der FEG in Schaan. Ich darf heute den Joachim vertreten. Ich freue mich sehr, dass ich hier herkommen durfte und jetzt bei euch in der Stube landen. Einfach genial, dass es geklappt hat. Die Corona-Pandemie, in der wir mittendrin sind, die ist für niemanden wirklich so ein Zuckerschlecken. Ganz hart, ganz besonders hart trifft es aber schwangere Frauen. Ein werdender Vater hat mir erzählt, hey, meine Frau ist hochschwanger, das Kind kommt schon bald auf die Welt, aber das Spital hat gesagt auch, ich glaube, er kann nicht mitgehen zum Gebären. Er kann nicht mitgehen im Gebärsaal. Das geht leider nicht wegen der Corona-Schutzmassnahmen. Und das ist wirklich ganz traurige Geschichte. Wenn nämlich seine Frau dann das Kind überkommt und vielleicht in der Geburtswehe liegt und Schmerzen hat, kann er ihr nicht einmal helfen. Er kann sie nicht unterstützen, kann ihr nicht Mut zusprechen, kann er nicht vielleicht Hand heben oder etwas. Er darf nicht wegen dieser Corona-Pandemie. Das ist wirklich hart, weil die Geburt kann man auch nicht wiederholen. Es ist ein einmaliges, unvergessliches Ereignis. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie meine erste Tochter Tabea auf die Welt gekommen ist. Es ist schon ein bisschen länger her, sie ist 19. Den uralten Pulli hier hatte ich auch. Darum gell, ist eigentlich Wahnsinn, an was man sich noch erinnern kann. Man weiß sogar noch, was man angehatte. Das ist so ein einschneidendes Ereignis. Und der Pulli habe ich jetzt aber schon vererbt. Er gehört jetzt der Tabea, aber ich durfte ihn ausleihen für heute. Ja, Jesus, als er auf dieser Welt war, hat er von einer Geburt erzählt. Er hat von Geburtswehen geredet. In seiner Endzeitrede, die wir im 24. Kapitel vom Matthäus-Evangelium lesen können, geht es genau um das. Er redet von Geburtswehen. Und ich lese gerne den Text vor aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 24. Kapitel. Es ist dort die Endzeitrede von Jesus. Dort heisst es, Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an. Matthäus 24. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Jesus redet hier von Geburtswehen. Er war kurz vor seinem Tod und Jesus war im Tempel in Jerusalem und hat dort gelehrt. Er hat mit den Schriftgelehrten geredet, mit den Pharisäern geredet. Und als er sich auf den Weg gemacht hat zum Ölberg, da haben seine Jünger ihm zeigen, wie genial der Tempel ist. Kann man es gut vorstellen? Vielleicht hat der Petrus gesagt, Jesus, jetzt bleib doch mal stehen. Schau mal der Tempel an. Ist das nicht eine Pracht? Schau dir mal das Bauwerk an. Das ist doch ein Meisterwerk. Und der Petrus und die anderen Jünger, die haben recht gehabt. Das war wirklich ein Meisterwerk gewesen, weil der Tempel, wo der römische Herrscher, der Herodes, der Grosse, gebaut hat, ist wirklich unglaublich beeindruckend gewesen. Es hat zu dieser Zeit kein anderes Heiligtum gegeben, das so gross und so prächtig war. Und wo Jesus in Jerusalem war, da hat man immer noch gebaut an dem ganzen Tempelgelände. Man sagt, 80 Jahre lang haben sie daran gebaut, an diesem Prachtbau. Aber es scheint, dass Jesus sich nicht so beeindrucken lassen hat von dieser ganzen Pracht. Schon am Ende vom Kapitel 23 lesen wir, dass er davon geredet hat und gesagt hat, hey, der Tempel, er wird eine Ruine werden. Und Matthäus 23, kurz vor der Endzeitrede, am Schluss von dem Kapitel, sagt er nämlich, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Jesus, er hat sich um die Menschen in Jerusalem gekümmert. Die sind ihm nicht egal gewesen. Mit grosser Geduld sagt er, hey, ich wollte sammeln, wie so eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht wollen. Und darum hat Jesus müssen ihnen eine schreckliche Zukunft voraussagen. Er hat vorausgesagt, Jerusalem wird verlassen werden, verwüstet werden. Und vielleicht haben die Jünger ihm drum den Tempel zeigen, so nach dem Motto, ja Jesus, jetzt schau dir doch mal den Tempel an, das kannst du doch nicht zulassen, dass da alles kaputt geht. Aber Jesus hat ihnen keine falsche Hoffnung gemacht. Wir haben es gelesen, er sagt in Matthäus 24, das alles beeindruckt euch, nicht wahr, sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und ich glaube, für die Jünger muss es ein Schock gewesen sein. Was? Der Tempel wird einmal zerstört? Ja, wie kann denn das sein? Weil der Tempel war eigentlich der Mittelpunkt vom jüdischen Glauben. Da hat man das Passafest gefeiert, da hat man Opfer gebracht und sie haben gesagt, da wohnt doch unser Gott, das ist quasi sein Haus. Wie soll es Gott zulassen, dass seine eigene Wohnung kaputt geht? Das geht doch nicht. Aber schon im Alten Testament haben die Propheten gesagt, hey, passen auf, dass ihr euch auf ein Gebäude versteift. Das ist ein gefährlicher Irrglaube. Prophet Jeremia heißt: Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt. Dies ist der Tempel des Herrn. Dies ist der Tempel des Herrn. Hier wohnt der Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Zur Zeit vom Prophet Jeremia sind die Israeliten auch überzeugt gewesen. Hey, Jerusalem, es kann nicht erobert werden. Unsere Stadt kann nicht erobert werden, weil da ist ja der Tempel von Gott. Aber sie haben sich getäuscht. Schon ein paar Jahre später, als Jeremia das geschrieben hat, hat der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem erobert. Der Tempel ist geplündert worden und man hat ihn angezündet. Und sie mussten plötzlich lernen, hey, wer sich auf religiöse Gebäude oder auf irgendwelche anderen Äußerlichkeiten verlässt, der betrügt sich selber. Aber leider verlassen sich viele Schweizerinnen und Schweizer und auch Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen bis heute auf Äußerlichkeiten. Man merkt so ein bisschen in dieser Corona-Pandemie, man denkt, ja, wenigstens habe ich noch meine Pensionskasse, meine Lebensversicherung, mein Haus. Das ist meine Zukunft. Und es gibt dann auch so ein bisschen religiöse Zukunftshoffnung. Man denkt, ja, wenigstens bin ich als Kind getauft worden. Dann ist meine Zukunft nach dem Tod abgesichert. Aber der Jeremia würde sagen, hey, passen auf, ich glaube, ihr betrügt euch selber. Das ist ein Selbstbetrug. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um irgendwelche Rituale. Es geht darum, dass jeder von uns selber eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Das ist das Allerwichtigste. Und gerade in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen können, in unserem Gebäude, ist es so ein Trost. Weil der FEG Geist ist viel, viel mehr als einfach nur ein Gebäude. Das Gebäude ist super, es ist toll und zweckmäßig, hätte ich auch gerne in Schaan, aber es ist nur ein Gebäude. Entscheidend ist vielmehr deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die kann dir niemand wegnehmen, die kann dir auch niemand verbieten. Das macht uns Hoffnung. Und der Text hilft uns auch zu verstehen, dass Gott Zukunft im Griff hat. Er ist der Herr der Dinge. Und was Jesus da den Jüngern gesagt hat von der Zerstörung des Tempels, ist genau so eingetroffen. Es gibt einen jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, der Flavius Josephus, und er schreibt in seinem Buch «Geschichte des jüdischen Krieges», wie der Tempel wirklich dann zerstört worden ist. Um 70 vor Christus haben die Römer Jerusalem erobert und haben den Tempel kaputt gemacht. Und es heisst dort, «Während der Tempel brannte, raubten die Soldaten, was sie fanden, und töteten, die ihnen in die Hände fielen. Kein Erbarmen hatten sie mit dem Alter, keine Achtung vor der Würde. Kinder und Greise, Laien und Priester wurden ohne Unterschied ermordet. Unter allen Schichten wütete der Krieg, ganz gleich, ob die Menschen um Gnade flehten oder sich zur Wehr setzten. In das Prassen der überall hervorbrechenden Flammen mischte sich das Stöhnen der Niedergeworfenen. Wegen der Höhe des Hügels und der Größe des brennenden Gebäudes konnte man glauben, die ganze Stadt stehe in Flammen. Ein sehr trauriger Bericht für einen Geschichtsschreiber. Er zeigt, was da wirklich passiert ist. Und er zeigt auch, dass Jesus gewusst hat, was passieren wird. Und die Zerstörung von Jerusalem hat Jesus 40 Jahre früher vorausgesagt. Was er da prophezeit hat, was er den Jüngern gesagt hat, ist wirklich genau so eingetroffen. Das wäre wie Jesus uns heute würde sagen, hey, pass mal auf, in 40 Jahren, 2060, die Stiftskirche in St. Gallen, sie wird zerstört werden. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir merken irgendwie, gell, nach 40 Jahren, ich wäre dann so um die 85, das sprengt irgendwie unseren Denkhorizont. Wie kann Jesus das wissen, was nach 40 Jahren passiert? Irgendwie können wir uns das nicht ganz vorstellen. Aber Jesus, er weiß, was in 40 Jahren passiert. Und spannend ist auch, wenn man das Buch liest von Flavius Josephus, dann merkt man, eigentlich haben die Römer der Tempel eigentlich gar nicht in Brand stecken. Der Feldherr hat eigentlich den Befehl gegeben, der Tempel soll stehen bleiben, weil man hat ihn noch plündern und so. Und schließlich hat so ein Römer gebaut. Eigentlich hat der Tempel soll stehen bleiben, aber die Soldaten haben sich offenbar voll in etwas hineingesteigert und haben einfach alles abgebrannt, was sie gefunden haben. Und was Jesus prophezeit hat, ist wirklich in Erfüllung gegangen. Und Jesus sagt ja, hey, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und eigentlich wäre es ja gar nicht nötig gewesen, noch alle Steine abeinander zu brechen, weil wenn der Tempel ja eine Brandruine ist, dann ist er auch unbrauchbar, ist er auch kaputt. Und wieso hat man sich denn die Mühe genommen, noch die Steine auseinanderzunehmen? Und man weiß, dass an der Tempelwand, an der Fassade, dass es Goldplatten gewesen sind. Und wo der Tempel brennt hat, ist das Gold geschmolzen und es ist in alle Steinfugen reingesickert. Und die, die in Jerusalem plündert haben, die natürlich wollen all das Gold rausholen. Und darum haben sie alle Steine auseinandergebrochen. Also ganz spannend, was Jesus da gesagt hat. Es ist genau so in Erfüllung gegangen. Man denkt vielleicht, ja, aber was ist eigentlich mit der Klagemauer? Ja, da steht ja noch ein Stück Tempel. Aber die Klagemauer ist eigentlich nur eine Stützmauer vom ganzen Tempelgelände. Es ist eigentlich keine Mauer vom Tempel, sondern ist eine Stützmauer, die viel weiter weg gestanden ist. Das ist das Einzige, was man vom ganzen Tempelgelände heute noch findet. Und wir merken, Jesus hat den Durchblick, wenn es um die Zukunft geht. Er weiss, wenn wir uns wieder treffen können, zu gemeinsamen Gottesdienst. Er weiss auch, ja, wie geht es weiter mit meiner Arbeitsstelle, vielleicht mit meinem Betrieb? Und der Prophet Jesaja sagt so, Jesaja 46 heißt es, erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkle ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Gott weiß, was Zukunft bringt. Er ist der Herr der Dinge, er ist der Herr von der Geschichte. Und bevor die ganze Corona-Pandemie angefangen hat, hat Gott schon gewusst, wie sie wird entgehen. Wir wissen es nicht. Unsere Politiker wissen es auch nicht. Wir wissen nicht, schwächt sich das Virus plötzlich ab, finden wir einen Impfstoff. Alles ist noch völlig offen. Es ist vieles noch nicht erforscht, wir wissen es gar nicht so recht und trotzdem probieren unsere Politiker mit bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, sie machen einen guten Job und tröstlich ist, Gott weiss aber, was kommt. Er weiss, wie die Pandemie enden wird. Und wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, darfst du darum, wo voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Und wenn du Nachrichten hörst, dann musst du nicht verschrecken. Wir müssen eigentlich auch nicht überrascht sein, weil Jesus hat in seiner Endzeitrede ganz viele Ereignisse schon vorausgesagt. Sogar die Corona-Pandemie. Jesus hat gesagt, es werden Seuchen kommen, Epidemien. Weil die Jünger von Jesus haben natürlich dann wissen, ja Jesus, jetzt sagen Sie mal ein bisschen, ja wann passiert denn das? Wann ist es denn so weit, dass der Tempel kaputt geht? Das würde uns jetzt schon noch wundern. Gib uns mal ein Datum, dann können wir es gerne im Kalender eintragen oder so. Aber Jesus hat mit ihnen einfach über die Endzeit geredet, aber hat ihnen kein Datum gegeben. Er hat ihnen nicht gesagt, ja, also am 20. Mai 2020 ist es soweit, sondern er hat ihnen 20 Zeichen gegeben. Er hat gesagt, hey, passen auf, schauen auf die Zeichen, dann werden ihr erkennen, wenn das Ende kommt. Er hat ihnen 20 Zeichen gegeben und gesagt, es werden Weltkriege kommen, Revolutionen, Hungersnöte, Seuchen, Epidemien, Erdbeben, Christen werden verfolgt, es werden Leute um ihres Glaubens willen sterben, Christen werden gehasst werden, es werden Leute abfallen von Gott, es werden Leute einander denunzieren, anschwärzen, die Liebe wird erkalten, die eigene Familie richtet sich gegen euch. Es werden falsche Propheten kommen, es werden Leute verführt werden, es werden falsche Messias kommen, es werden Zeichen und Wunder passieren, es werden Naturkatastrophen kommen, Sturmflut, Tsunami, Terror, Schreckensereignis, es wird auch eine Gesetzlosigkeit sein und ein Moralzerfall. Und wenn man die Zeichen so anschaut, erinnert es uns so ein bisschen an die Tagesschau. Was Jesus hier beschreibt, ist heute absolut aktuell. Und ganz wichtig ist in dieser Aufzählung auch ein bisschen der Begriff Geburtswehe. Jesus sagt nämlich seinen Jüngern, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und Geburtswehen machen deutlich, hey, jetzt ist es soweit, jetzt geht die Geburt los. Das Warten hat das Ende, das Kind wird auf die Welt kommen. Und es gibt ganz verschiedene Wehen, ich bin zwar nicht Hebamme, aber ich habe mir sagen lassen oder selber erlebt, gell? Es fängt schon an mit Übungswehen. Vielleicht schon ab der 25. Schwangerschaftswoche kann der Bauch plötzlich hart werden. Dann gibt es Vorwehen, die sind noch unregelmäßig und unterschiedlich schmerzhaft. Es kann schon früh losgehen, ein paar Wochen vor der Geburt. Man sagt, es sind noch so ein bisschen Senkwehen, das Kind in den Geburtskanal reinrutscht. Dann gibt es Eröffnungswehen, die sind schon ein bisschen regelmäßiger. Die nehmen zu, Stärke und Häufigkeit, und mit ihnen fängt die Geburt an. Und schlussendlich gibt es auch noch Presswehen. Also es gibt einen Haufen Wehen. Auf jeden Fall bin ich vor der Geburt von der Tabea sehr nervös gewesen. Man hört so viele Schauergeschichten, gell? Ich habe einfach vor allem Angst gehabt. Irgendwie, wir kommen nicht mehr ins Spital, wir sind spät, und das Kind kommt im Auto auf die Welt. Und schlussendlich ist dann die Geburt 16 Stunden lang gegangen. Also wir hätten überhaupt nicht pressieren müssen. Die Wehen sind in der Zeit immer regelmäßiger und immer regelmäßiger und immer stärker geworden. Und ich glaube, genau um das geht Jesus. Die Wehen werden regelmäßiger und stärker. Ich glaube, so müssen wir uns die Zeichen von der Endzeit vorstellen. Jesus sagt, hey, das sind Geburtswehen. Die kommen in regelmäßigen Abständen und werden immer häufiger und heftiger, und die Abstände verkürzen sich. Und manchmal haben wir den Eindruck, die Zeichen von der Endzeit, das ist so fisch. Es ist ein bisschen wie ein Fahrplan. So ein bisschen der Fahrplan von Geis auf St. Gallen. Es gibt verschiedene Stationen und der Zug fährt und irgendwann sind wir dann angekommen. Aber Jesus sagt, nein, es sind Geburtswehen. Es ist mehr so ein bisschen ein Zyklus. Es wiederholt sich. Weil schon bald in der Apostelgeschichte lesen wir, es hat Christenverfolgung gegeben, aber es ist nicht abgehakt dann, sondern Christenverfolgung hat es später wieder gegeben und gibt es bis heute. Also es sind wie Geburtswehen, sagt Jesus. Es ist etwas, was sich wiederholt, aber es wird häufiger und es wird heftiger und es wird stärker. Und wie Geburtswehen schmerzhaft sind, so sind auch die Endzeitzeichen schmerzhaft. Die Corona-Pandemie hat schon über 100'000 Menschen das Leben gekostet. Es ist so viel Leid in so viele Familien hineingekommen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist wie bei Geburtswehen. Die können die plötzlich überfallen. Das kann sie wirklich verschrecken. Und die sind auch echt schmerzhaft. Aber gleichzeitig wissen wir auch, ja, die sind nötig, es muss passieren, weil schließlich kann das Kind ja nicht bis 18 in der Gebärmutter hocken bleiben. Es geht einfach nicht. Ein Kind muss auf die Welt kommen. Und die Wehen sind hilfreich, damit das Kind auf die Welt kommt. Es muss passieren. Und sogar wenn die Welt untergeht, müssen wir nicht in eine depressive Weltuntergangsstimmung verfallen, weil Jesus sagt, hey, lasst euch dadurch nicht verschrecken. Er ist der Herr der Dinge, er hat die Zukunft im Griff. Sie ist in seiner Hand. Und schließlich ist man dann bei einer Geburt aber auch total überwältigt, wenn das Kind dann wirklich auf die Welt kommt. Dann fängt das grosse Staunen an. Und dann denkt man, der Schmerz ist gar nicht einfach nur blöd und umsonst, sondern es hat sich eigentlich wie gelohnt. Man sieht dann plötzlich auch den Sinn hinter diesen schrecklichen Schmerzen. Und ich glaube, so ist es auch bei diesen Endzeitzeichen. Wenn Jesus dann wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, werden wir die Endzeitzeichen, die Geburtswehen, noch mal ganz anders beurteilen können. Ich glaube, heute fragen wir uns zu Recht und oft auch, ja, warum muss das sein? Warum lässt Gott den Coronavirus zu? Warum hat Gott das zugelassen? Warum müssen so viele Leute sterben? Warum dürfen wir uns nicht mehr treffen? Und ich glaube, die Fragen, die darf man sich auch stellen, die darf man auch Gott stellen. Aber bei allen Geburtswehen, ich glaube, ist ganz wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren. Es geht gar nicht um die Wehen, sondern es geht um Geburt, es geht letztlich um das Kind, es geht letztlich um die Wiederkunft von Jesus. Es geht nicht um die Wehe, um den Schmerz, sondern es geht um Jesus, der gesagt hat, hey, ich will zurückkommen auf die Erde. Und wenn wir so eine Schreckensnachricht hören in den Nachrichten, könnte es also Mut machen. Mut im Sinn von, ja, ich merke, jetzt kommt schon wieder so eine Geburtswehe. Und es wird häufiger und es wird heftiger und ich merke, Jesus, er wird zurückkommen. Er hat sich schon auf den Weg gemacht, er wird zurückkommen. Und ich kann mich noch sehr gut an die Geburt von der Tabea erinnern, gell? Ich hatte den alten Pulli angehabt, und meine Frau hatte schreckliche Schmerzen gehabt, die Geburtswehen sind gekommen und schlussendlich haben wir dann doch noch einen Kaiserschnitt machen und irgendwie bin ich einfach ein bisschen daneben gestanden, ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Irgendwie völlig ratlos, völlig hilflos. Ich hätte gerne mitgeholfen bei dieser Geburt, aber als werdender Vater kann man gar nicht so viel machen. Man kann einfach probieren, seiner Frau Mut zu machen. Und vielleicht geht es dir auch so ein bisschen so mit diesen endzeitlichen Geburtswehen. Die ganzen Schreckensnachrichten, die ganze Corona-Krise, das macht dich einfach nur hilflos. Es gibt so viel Leid, so viel Elend, dass du eigentlich gar nicht weißt, ja, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich anfangen? Was könnte ich jetzt dran sein? Und am Ende vom Abschnitt, wo wir gelesen haben, gibt Jesus uns auch einen wichtigen Hinweis. Er sagt nämlich, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Also bis das Ende, bis zur Wiederkunft von Jesus, wird die rettende Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Trotz aller Geburtsschmerzen. Und wir dürfen dabei mithelfen. Und die Zeichen von der Endzeit zeigen uns, es bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Weil wenn Jesus wiederkommt, wird es keine Evangelisation mehr geben. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um Menschen von Jesus zu erzählen. Weil es gibt noch einen dramatischeren Notstand als die außerordentliche Corona-Lage. Es gibt einen geistlichen Notstand. Menschen brauchen Rettung. Weil ohne Jesus bleibt ihr Leben einfach ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Und ohne Jesus werden sie bei der Wiederkunft von ihm so verloren sein wie ein 90-jähriger Corona-Patient, der an Asthma leidet und kein Beatmungsgerät überkommt. Und vor ein paar Wochen habe ich in Migros eine Schnupperlehrtochter getroffen und sie hat mir erzählt, hey, ich habe einfach Mühe, eine Lehrstelle zu finden. Weil ich habe Kreislaufprobleme, ich habe einen tiefen Blutdruck und das ist einfach ein riesiges Handicap, weil jeder Lehrmeister, gell, merkt natürlich, ah, die ist gar nicht gesund, die ist nicht fit, ja, wer will schon so eine Lehrtochter? Und ich hatte spontan den Eindruck, hey, ich sollte für die Lehrtochter, für die Schnupperlehrtochter beten. Aber ich dann dachte, ja, irgendwie, gell, so mitten im Migros, was soll ich da mitten im Migros jetzt für die Frau beten? Und vielleicht will die das ja gar nicht. Und ich denke, ja, sie macht ja eine Schnupperlehre. Also es geht 3 Tage, am nächsten Tag kommt sie doch bestimmt wieder. Dann ist ja auch noch Zeit, kann man es noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, mal schauen, was morgen ist. Aber am nächsten Morgen ist sie nicht mehr gekommen. Sie hat die Schnupperlehre müssen abbrechen und ich habe mich darüber geärgert und gedacht, hey, warum habe ich es nicht einfach gemacht? Warum bin ich einfach nicht parat gewesen, zum Mittag im Migros für die Schnupperlehrtochter beten? Ich glaube, das wäre wirklich dran gewesen. Mach es besser. Lass dir von Gott zeigen, wer in deinem Umfeld Rettung braucht und wie du vielleicht kannst helfen. Vielleicht könntest du einfach mal anrufen. Vielleicht etwas backen, vorbeibringen, Karten schreiben. Nutz doch die gute Gelegenheit, die wir im Moment haben, wenn alle Leute mehr oder weniger daheim sind. Und die Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24, glaube, die hilft uns, Zeichen von der Zeit zu erkennen und einzuordnen und trotzdem mutig und getrost in die Zukunft zu gehen, weil wir merken, er ist der Herr der Dinge, er hat es im Griff, er weiß, wie es angefangen hat, er weiß aber auch, wie es aufhört. Es passiert nichts einfach so zufällig. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Ich bete noch mit uns. Und Jesus, danke, dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast über die Zukunft. Du hast schon den Jüngern gesagt, was passieren wird. Und wir staunen darüber, wie präzise alles so passiert ist mit dem Tempel in Jerusalem. Das zeigt dir so, dass du die Zukunft im Griff hast. Und wir bitten dir, dass du uns ruhig machst, dass wir mehr und mehr einfach können lernen, dir zu vertrauen. Du hast einen guten Plan für die Welt. Du hast versprochen, dass du zurückkommst und wir freuen uns auch darauf. Hilf uns nicht zu verzweifeln, sondern einfach auch zu merken, dass das Geburtswehen sind. Schenke uns aber auch offene Augen für Leute, die dich brauchen. Danke, dass du uns so hilfst, ihnen genau so zu begegnen, wie du das möchtest. Amen.